Führung heißt nicht, Macht auszuüben, sondern Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein Zitat von Peter Drucker, dem Pionier der modernen Managementlehre. Dirk, was sagst du dazu?
Tja, Phil, Jean-Baptiste Molière hat schon vor Hunderten von Jahren gesagt, verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man lässt. Und über all diese Dinge werden wir natürlich heute sprechen.
Ja, Verantwortung, glaube ich, bietet eine Menge Möglichkeiten, um über dieses Thema zu sprechen. Und darum geht's heute bei den Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in ihren besten Jahren und gerade in diesen besten Jahren, finde ich, Dirk, rückt das Thema Verantwortung ja eigentlich noch viel mehr in den Mittelpunkt.
Ja, und in ganz vielen Lebensbereichen dürfen wir, müssen wir in diesen Jahren Verantwortung tragen. Und darüber sprechen wir heute mit Dr. Stefan Ruppert. Und die Frage ist natürlich, wer ist denn eigentlich dieser Dr. Stefan Ruppert? Stefan Ruppert ist im Vorstand von B. Braun Melsungen als Arbeitsdirektor weltweit für derzeit 64.000 Mitarbeiter in 64 Ländern verantwortlich. 54 Jahre ist er verheiratete Vater zweier Kinder alt und vor der Zeit beim weltweit agierenden Medizintechnikunternehmen war der habilitierte Jurist Berufspolitiker. 7 Jahre im Deutschen Bundestag und dort zuletzt parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Politik war für ihn Beruf und Leidenschaft. Die Wissenschaft hätte es sein können. Und ein Vorstandsposten bei einem der bedeutendsten europäischen Familienunternehmen ist es heute. Darüber und über viel mehr dürfen wir mit Stefan Ruppert sprechen.
Hallo Stefan.
Hallo, freut mich.
Stefan, wenn es eine Eigenschaft gibt, die man mitbringen muss oder mitbringen sollte, um effizient und erfolgreich Verantwortung zu übernehmen, welche wäre das?
Ich würde sagen, man muss Menschen mögen.
Ach, okay. Warum? Warum ist das besonders wichtig?
Vielleicht bin ich jetzt geprägt durch meine Herkunft und durch meine Tätigkeit als Personalverantwortlicher, aber wenn man Führung ausübt und man ärgert sich eigentlich jeden Tag, wenn man Menschen sieht, dann hilft das eben nicht, sondern man muss eigentlich sagen, ach ja, was bewegt den, warum ist der hier, was interessiert den, wie kann ich ihn ansprechen, wie kann ich ihn motivieren und wie kann ich ihn auch dazu bringen, dass er selbst Verantwortung für sich übernimmt.
Warst du schon immer Menschenfreund oder bist du es geworden, auch durch deine verschiedenen Tätigkeiten?
Ja, vielleicht ist es ein bisschen persönlich, aber wenn ich mich heute nochmal in der 8. Klasse sehen würde, würden mich vielleicht die eine oder andere nicht als Menschenfreund bezeichnet haben, sondern da hatte ich so ein bisschen was Altkluges und war jemand, der dachte, ach, irgendwie bist du in der Schule gut, scheinst ganz schlau zu sein und da war irgendwie Intelligenz und gute Noten oder so, das war irgendwie die Währung. Und irgendwann habe ich dann relativ bald gemerkt, dass das ein Konzept ist, was ein bisschen eindimensional ist, was auch Tendenz hat, einen einsam zu machen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber um mich rum sind eigentlich so viele andere, die ich auch mag. Und vielleicht sind die noch schlauer oder vielleicht auch nicht so gut in der Schule. Aber eigentlich kommt es darauf gar nicht an. Und ich glaube, so diese Zeit, so Pubertät, die Zeit danach, Schule, das hat mich echt geprägt und dazu gebracht, auch nachzudenken, wie denken Menschen, was motiviert sie, wofür stehen sie gerne morgens auf.
Und auf dieser Klaviatur hast du ja wirklich sehr erfolgreich gespielt, mit Menschen wirklich zu arbeiten, Menschen zu mögen, weil du warst in der Politik tätig. Und die Politik hat ja ein Thema, man muss für irgendwas gewählt werden. Das gilt schon in der eigenen Partei. Und das wirst du nicht nur, glaube ich jedenfalls, bin kein Politiker, durch Kompetenz, sondern auch dadurch, dass Menschen irgendwie dich mögen, dir vertrauen. Also es ging dann relativ schnell, würde ich sagen, oder?
Ja, eine große Bank hat ja mal gesagt, Vertrauen ist der Anfang von allem. Am Ende sind es zwei Fragen in der Politik. Habe ich ein Vertrauen, dass das ein anständiger Mensch ist? Und vertritt er meine Interessen? Und das muss eben beides zusammenkommen. Nur das Vertrauen reicht nicht, weil dann macht er vielleicht irgendwas für mich, was ich überhaupt nicht will. Aber es reicht eben auch nicht zu sagen, der sagt genau das, was ich denke und setzt das eins zu eins um. Sondern ich will auch jemanden haben, der fair abwägt, der zu einem guten Kompromiss kommt. Zumindest ist es mein politisches Verständnis.
Ist es denn so, dass im Beruf, ich meine, du bist personalverantwortlich für unendlich viele Menschen hier, und du kannst natürlich nicht immer Entscheidungen vertreten, treffen, die allen gefallen. Ist es so, dass es dort auch in irgendeiner Weise gutiert wird, dass du sagst, ich mag Menschen und ich versuche, die Menschen zu verstehen, versuche auch empathisch zu sein und auch mal mit deren Kopf zu denken. Wird das so wahrgenommen oder glaubst du, das gelingt nicht immer?
Ja, jetzt finde ich, ist Empathie ja natürlich was anderes als ich will allen gefallen. Sondern es geht eigentlich darum, zu sagen, können die Menschen meine Haltung und auch meine Verantwortung, die ich übernehme, nachvollziehen? Das wird auch nicht in jedem Fall gelingen, wenn ich eine harte Entscheidung treffen muss. Aber es hilft, glaube ich, und es hilft mir auch vor mir selbst, zu sagen, ich mache das aus einer gewissen Haltung und aus einer gewissen Verantwortlichkeit heraus. Ich mache es nicht, weil mir eine Nase nicht passt oder ich jemanden sympathisch oder unsympathisch finde, sondern ich mache es, weil ich eine Haltung und eine Verantwortung habe. Das heißt aber nicht, dass ich immer das mache, was der andere von mir erwartet. Im Gegenteil, das ist nun mal im höheren Management so und es war in der Politik so. Es ist ja eigentlich überall im Leben so. Man muss Entscheidungen treffen und die gefallen dann auch nicht immer.
Gefallen dir Entscheidungen? Also triffst du gerne Entscheidungen? Gefällt es dir, ein Entscheider zu sein?
Ja, also ich glaube, eine weitere Voraussetzung neben dem Umstand, dass man Menschen mögen muss, ist, dass man sich nicht davor scheut, Entscheidungen zu treffen. Ich komme jetzt ganz ursprünglich aus der Wissenschaft, Max-Planck-Institut, und dann war ich ja mal im Bundesverfassungsgericht. Da ist man natürlich ein bisschen der Wäger. Da sagt man, was spricht dafür, was spricht dagegen.
Klare Evidenz, ne?
Genau.
Wissenschaft ist immer verbunden mit klarer Evidenz.
Genau, und dann denkt man natürlich, es gibt die richtige Lösung. Ich hatte am Verfassungsgericht damals Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es kann doch nur eine richtige juristische Lösung geben. Ah. Da habe ich mir schon gesagt, ja, unsere Verfassung ist aber offen und sie ist interpretationsoffen. Und von daher würde ich sagen, es gibt eine Bandbreite richtiger Entscheidungen, aber man darf nicht davor zurückschrecken, bei allem Für und Wider und Abwägen. Am Ende muss man auch eine Entscheidung treffen. Und eine Entscheidung, die richtig ist, aber zu spät kommt, ist eben auch nicht wirklich richtig. Und ich muss mal sagen, da kämpfe ich manchmal mit mir selbst, weil natürlich im Unternehmerischen gibt es keine Entscheidung, wo ich sagen kann, 57% spricht dafür und 43% dagegen, also mache ich's, also ist der Erfolg garantiert. Sondern da ist auch immer irgendwas Unsichtbares, Unternehmerisches dahinter, wo ich dann, ich glaube dran oder also ich kann es nicht bis ins Letzte ergründen, aber so ist es eigentlich überall.
Sind ihr Menschen suspekt, die nicht gut Entscheidungen treffen können, weil ich habe davon wahnsinnig viele so auch in meinem Umfeld. Ich bin selbst oft in Situationen, wo ich mir denke, verdammt nochmal, warum habe ich keinen klareren Weg, um eine Entscheidung zu treffen? Kann man das lernen, Entscheidungen besser, klarer, strukturierter zu treffen?
Also ich musste es manchmal auch lernen, weil ich natürlich mit Überzeugung und Haltung und so arbeiten will und sage, deswegen mache ich es und jetzt lass uns einig werden oder einen Kompromiss finden. Aber das ist natürlich ein aufwendiges Verfahren. Mhm. Und manchmal ist es auch zu langsam. Es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich nicht schon mal im Leben die Situation gehabt hätte, dass ich sage, ach, lass es noch mal liegen, vielleicht erledigt sich's von selbst. Das kennen wir, glaube ich, alle.
Ja, klar.
Dass man dann denkt, ja.
Schon bevorzugte Haltung von uns beiden.
So, morgen ist es vielleicht kein Problem mehr. Ah. Und da muss man auch so ein Gefühl dafür entwickeln, es gibt Dinge, die erledigen sich wirklich manchmal, aber eigentlich weiß man bei den anderen auch, dass sie sich nicht erledigen werden und dass man sich nicht davor drücken kann. Ich muss also manchmal schon morgens sagen, es hilft nichts, jetzt muss entschieden werden und jetzt ist auch ist genug nachgedacht und überzeugt, wir müssen jetzt entscheiden. Und das ist nicht das, was mir immer am leichtesten fällt, wenn ich ehrlich bin.
Ist es einfacher, in Unternehmen Entscheidungen zu treffen im Vergleich zur Politik?
Ich habe immer gesagt, die Politik war für mich als Personaler die perfekte Schule, weil dem Wähler habe ich nichts zu befehlen oder bin ich sein Chef. Im Gegenteil.
Ist eigentlich umgekehrt. Ne?
Ist eigentlich umgekehrt. Mhm. Ich weiß noch, als meine Partei in einer tiefen Krise war, keiner mehr mit ihr was zu tun haben wollte, da musste ich die Menschen ja, ohne sie zu bezahlen, ohne ihnen einen direkten Karriereweg versprechen zu können, als Landesvorsitzender damals, sagen, es lohnt sich hier mitzumachen. Und ich stelle das auch jetzt in der Personalarbeit immer fest. Faire Bezahlung ist wichtig und gerechte Löhne und so weiter, alles wichtig. Aber am Ende ist das, was den Unterschied macht in der Motivation, die Leute davon zu überzeugen, dass sie an der richtigen Sache arbeiten. Und das habe ich in der Politik gelernt, für meine politische Idee. Andere haben andere politische Ideen, die ich auch respektiere. Sagen wir, hier, ihr arbeitet da an was mit, was lohnt und was auch einen Unterschied macht. Und das setzt dann auch die Energie in Menschen frei, die jetzt mehr ist als wie viel Euro pro Stunde habe ich jetzt dafür bekommen.
Wir sind ein unpolitischer Podcast und wir beschäftigen uns mit den Themen in der Mitte des Lebens. Und ich glaube, in der Mitte des Lebens haben wir alle irgendwie mit Verantwortung zu tun. Da sind die Kinder da für die man Verantwortung trägt. Da sind vielleicht Eltern da, also man ist so mitten im Sandwich, für die man irgendwie noch Verantwortung tragen muss. Und da ist eben der Beruf, wo der ein oder andere es so weit gebracht hat, dass er eben nicht sich um jede Entscheidung drücken kann. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Deine Leidenschaft von Jugend an war eigentlich die Politik. Du warst im Deutschen Bundestag, du warst parlamentarischer Geschäftsführer deiner Fraktion. Wir dürfen es auch sagen, es ist die FDP, dadurch wären wir nicht politischer. Phil und ich, wir waren beide in der Jugend in anderen Parteien tätig. Wir sagen nicht in welcher,
das es war ja
nicht
auch die gut. FDP. Ist ja auch eigentlich egal, Hauptsache man engagiert sich politisch. Ne? Man lernt eine Menge.
Ich würde gerne mal wissen, mal ganz platt, was ist denn eigentlich ein parlamentarischer Geschäftsführer? Ist das der Chef der Fraktion oder was macht der?
Nee, der Chef der Fraktion ist der Fraktionsvorsitzende. Und das ist so ein bisschen der erste Offizier und Maschinist. Der sorgt dafür, dass die Maschine läuft. Und es gibt bei der FDP-Fraktion gab es jetzt auch nicht nur einen. Und dann gibt es ein Aufgabengebiet. Ich war jetzt auch für Personal oder davor für Finanzen auch zuständig. Also man gibt so einen Tropfen Öl in die Maschine, damit das auch reibungslos funktioniert. Man teilt Menschen ein, in welchen Ausschuss sie gehen sollen und vielleicht dann auch wollen, aber manchmal auch nicht. Also es ist das organisatorische und Führungsgeschäft hinter der sichtbaren politischen Außenfassade.
Und ist schon auch eine Sache, wo man sehr viel Fingerspitzengefühl wahrscheinlich braucht.
Und Netzwerk,
zum Beispiel,
ne?
Um jemand zu überzeugen bei der Ausschussarbeit, dass das Richtige ist, an dem man mitarbeiten kann. Vielleicht hat er gar kein Interesse für den Ausschuss in der Posten oder der Platz muss besetzt werden. Und da muss man ja auch ein bisschen schieben mit den Leuten. Wahrscheinlich nicht einfach, oder?
Ja, bei den Grünen wollen alle in den Umweltausschuss, bei uns wollten alle in den Finanzausschuss oder bei der CDU alle in den Innenausschuss. Ja. Aber da gibt es halt limitierte Plätze und dann muss auch der Tourismusausschuss, der Sportausschuss oder der Petitionsausschuss oder der Europaausschuss, alles muss besetzt werden. Mhm. Und man muss die Talente, die man hat, auch da einsetzen, wo sie die meiste Wirkung entfalten. Und offen gesagt, das hat mir schon damals Freude gemacht. Die Politik war zweierlei immer oder ist zweierlei für mich. Damals war sie ein Ausprobieren von Fähigkeiten. Man muss mit 21 im Stadtparlament eine Rede halten zu einem Thema, muss dann da mehr oder weniger Kluges sagen, aber man probiert sich aus. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit Eitelkeiten zu tun. Man hat eine Bühne und so. Aber, und das ist immer das zweite Element, ich hatte einen Großvater, den ich sehr geliebt habe, der seine Jugend sozusagen als Soldat verbracht hat und der mir immer gesagt hat, der war jetzt in der SPD, also nicht in meiner Partei, aber das ist mir immer wichtig zu sagen, dass alle demokratischen Parteien für mich wirklich sinnvoll sind und jeder seine Perspektive da einbringt. Und mein Großvater hat mir immer gesagt, Demokratie und wie wir leben dürfen, das ist ein Geschenk und das ist wichtig, dass wir es verteidigen. Und das denke ich auch oft, ich denke oft dieser Tage an ihn, er ist schon einige Jahre nicht mehr unter uns, aber der hat mir gesagt, da lohnt es sich für zu kämpfen und sich einzusetzen. Das war also was Wichtiges. Und das geht mir jetzt dieser Tage oft durch den Kopf, dass ich immer denke, wir haben viel zu verlieren. Und deswegen freue ich mich auch, wie gesagt, über jeden, der bei Grünen, Roten, Schwarzen oder Gelben sich engagiert, weil er dazu beiträgt, dass das Gemeinwesen gelingt. Das hört sich so ein bisschen antiquiert an, aber...
Nee, aber es ist moderner und aktueller denn je. Mhm. Tatsächlich, das muss man ja wirklich mal so klar sagen. Gibt eine Parallele zu mir. Also auch ich wurde so ein bisschen durch meinen Großvater väterlicherseits in Richtung der Politik zumindest mal interessiert. Also ich war von klein auf auch tatsächlich interessiert. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert. Mhm. Und mein Großvater übrigens war großer FDP-Anhänger, also der würde sich sehr über die heutige...
Ein Durcheinander bei euch.
Heutige Folge.
Der FDP in der Opa war in der SPD. Bei dir ist es dann wieder eine andere Richtung.
Gut. Solange es demokratische Parteien sind, ist ja alles gut. Ne? Aber war das auch schon so der Moment, wo du gedacht hast, das ist vielleicht was für mich? Oder wann war der Moment da, wo du gedacht hast, Mensch, Politik, das muss man ja wollen. Also in die Politik zu gehen, diese aktive Entscheidung zu treffen und mit Kommunalpolitik anzufangen, das ist ja wirklich die härteste Schule und auch nicht immer leicht, durch die du, glaube ich, gehen kannst am Anfang. Ne? Wann war für dich klar, das interessiert mich?
Eigentlich durch diese Gespräche mit meinem Großvater. Ja, der hat jeden Tag Tagebuch geführt seit 1936 oder sowas. Und dann hat er mir öfter daraus vorgelesen, leider da in irgendeiner Eisenbahner Kurzschrift, sodass ich es nicht lesen konnte. Und dieses Gefühl da, meine Eltern, die hatten eher so das Gefühl, es geht voran und es geht uns allen besser. Und die waren auch Demokraten und sind Demokraten. Aber die hatten nicht so dieses Gefühl, das ist so was ganz Erkämpftes. Und dann habe ich meinem Opa versprochen, ich gehe mal zur SPD. Dann war ich in meiner Heimatstadt Oberursel bei der SPD. Das hat mich an dem Abend nicht so gefangen irgendwie. Ich weiß nicht, wenn da vielleicht damals andere Leute gewesen wären und jetzt nichts gegen die Oberursler Sozialdemokratie, da sind auch viele nette Leute, hätten die mich auch gekriegt. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe, das ist bis heute so, ich bin kein Typ, der sagt, nur die FDP kann's oder alles schlimm, was die anderen machen oder so, sondern ich finde eigentlich, jede der klassischen Parteien hat ein sehr vertretenswertes Anliegen und es sind ja auch ganz viele Gemeinsamkeiten und dann nur teilweise unterschiedliche Abwägungsprozesse. Also, und naja, auch dieses, ich habe dann Zivildienst in der Altenpflege gemacht. Das war was sehr Praktisches, was ich eigentlich erstmal nicht so gut konnte, was mir im Nachhinein aber viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann war so dieses so ein bisschen sich ausprobieren im Stadtparlament daneben, das war wie so ein Ausgleichssport.
Und dann aber irgendwann so kam der Punkt, da bist du Berufspolitiker geworden und irgendwann ging es dann weiter und du hast gesagt, es reicht. Du willst raus aus diesem Politzirkus, aus dem Politbetrieb. Und nachdem das eigentlich über Jahrzehnte deine Leidenschaft gewesen ist, du auch sehr erfolgreich warst als Politiker, ist schon die Frage, was hat dich dann dazu bewogen? Ich meine, du bist großartig hier platziert, das muss man sagen. War es nur die Perspektive, bei diesem Unternehmen hier tätig zu sein? Oder war es auch so ein Entschluss, ich möchte einfach mit der Politik aufhören?
Ich sag mal so, ich war und bin bis heute kein Mensch, der sich gerne zu 100% einer Sache verschreibt. Natürlich ist mir mein Beruf sehr wichtig, meine Familie mindestens so wichtig. Aber ich bin niemand, der jetzt sagt, boah, ich muss jetzt noch 3 Interviews mehr geben und ich brauche den Adrenalinstoß von der Parteitagsrede. Sondern ich gehe dann auch mal irgendwann heim und rede mit meinen Tenniskumpels über und wir schwätzen dummes Zeug oder also und dieses sich einem Thema so total zu widmen und da ist die Politik schon, die hat schon so eine gewisse Sogwirkung. Man guckt mal aufs Handy, ja. Was macht die DPA gerade, Deutsche Presse, muss ich da antworten? Man ist immer verfügbar.
Rabbit Hole sagen die jungen Leute heute dazu. Ne? Man ist in diesem Kreislauf dann so ein bisschen gefangen.
Und ich hatte dann 350 Abend- und Wochenendtermine, hatte 2 kleine Kinder. Gut, am Samstag mal 3 oder 4, also war jetzt auch, aber hatte 2 kleine Kinder. Und dann denke ich mir immer, was machst du hier? Ich weiß, ich bin mal von einem Wahlkampftermin nach Oberursel nach Hause gefahren und an der Raststätte Wetterau, nicht jeder kennt sie, aber es ist nicht weit weg von Oberursel, bin ich nachts stehen geblieben und war einfach so müde. Und dann bin ich in dem Auto eingeschlafen, sagen wir 20 Minuten vor zu Hause und bin dann 3 Stunden später aufgewacht. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht das Leben. Du willst auch ein bisschen mehr Familie, du willst ein bisschen mehr Freundeskreis. Ich hatte auch immer literarische Tennis, ein bisschen so Interessen. Also das eine war, ich will mich nicht einer Sache so völlig widmen und insbesondere nicht meine Familie so hinten anstellen. Hier arbeite ich auch hart, aber irgendwann ist es dann auch mal vorbei und dann kann man auch mal nach Haus gehen. Und das Gefühl hatte ich in der Politik nie.
Dennoch glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, so einen Cut zu machen. Und ich glaube, ganz viele Menschen in der Mitte des Lebens haben so das Gefühl, das, was ich bisher gemacht habe, war schön und gut, aber ich würde jetzt gerne noch mal was ganz anderes machen. Die einen haben die Chance dazu, die anderen haben sie nicht. Du hattest die Chance, aber dennoch gehört da noch mal relativ viel dazu, diese Chance auch beim Schopfe zu packen. Kannst du diesen Prozess mal beschreiben, der da in dir stattgefunden hat? Diskussionen mit Vertrauten, mit Familie. Also wie war es dann wirklich möglich, diese wirklich für meine Begriffe wahnsinnige Entscheidung zu treffen? Weil es hat ja auch seinen Reiz, ne, in Berlin tätig zu sein, in Berlin an den großen politischen Entscheidungen mitzuwirken.
Ja, also ich meine, einmal habe ich sie nicht getroffen. Das war 2009 bis 2013. Da hat sie der Wähler für mich getroffen. Und dann stand ich von jetzt auf gleich, war ich auch damals schon parlamentarischer Geschäftsführer, musste die Fraktion, wie es im Amtsdeutsch heißt, liquidieren, also auflösen.
Fürchterlich klingt das.
Ja, so steht es im Abgeordnetengesetz. Ja. Also Insolvenzverwaltung würde man im wirtschaftlichen Betrieb sagen. Und dann hatte ich 3 Monate Übergangsgeld, dann musste ich mir einen neuen Job suchen. Und sozusagen hatte ich die Erfahrung, hatte schon mal andere für mich entschieden. Und dann bin ich auch zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Und offen gesagt hat es mir dann viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich neben der Wissenschaft und der Politik mich dann auch in einem anderen Feld bewiesen habe und hier die Leute sagen, ach, er kann auch was beitragen, hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Beim zweiten Mal, als ich es dann willentlich entschieden habe, aus dem Bundestag mein Mandat niederzulegen, obwohl ich beste Aussichten hatte, hatte ich aber diese Erfahrung schon mal gemacht. Und deswegen ist es mir ein bisschen leichter gefallen. Ich habe aber immer dieses Gefühl gehabt, lässt du da jetzt nicht was zurück oder sind da entgangene Chancen gewesen? Also, dass ich, wie du sagst, es ist mir nicht leicht gefallen. Es war dann so eine Abwägungsentscheidung.
Es gab ja auch, deswegen war es für dich vielleicht ganz wegweisend, dass die erste Entscheidung nicht freiwillig gewesen ist. Mhm. Es gibt ja auch genug warnende Beispiele von Politikern, die in der Wirtschaft gescheitert sind und umgekehrt. Das ist ja kein Selbstläufer, dass das funktioniert. Was war bei dir deiner Meinung nach verantwortlich dafür, dass es funktioniert hat?
Das ist immer schwer, über sich selbst da zu reden.
Ist es ein bisschen Demut auch gewesen vor der Aufgabe?
Ich würde sagen, dieses, was ich auch schon gesagt habe, dieses Rüstzeug, ich habe erkannt, was Menschen überzeugt, motiviert, prägt. Und in Unternehmen hat man ja oft so dieses Denken, die Entscheidung ist doch objektiv richtig, warum machen nicht alle mit?
Ja.
Dann stelle ich aber fest, ja, weil das vielleicht für eine Abteilung heißt, dass sie umziehen muss. Oder dass vielleicht ihr Produkt irgendwann dann ausläuft. Und das wird in so sehr zahlengetriebenen Entscheidungen oder sehr, wo liegt der Patientennutzen bei uns und so weiter, dann kann doch keiner dagegen sein. Aber die Motive von Menschen sind eben vielschichtig und manchmal ist es nur die andere Kantine, in die ich dann muss. Also es ist, und dass man das aus der Politik aber lernt, was sind, da ist es ja auch nicht so, dass weil einer sagt, wir müssen A machen, dass alle sagen, A ist so richtig, sondern wie wir vorhin schon gesagt haben, dem vertraue ich dem, der das gesagt hat und denkt, der ist irgendwie jemand, der mir sympathisch ist oder so. Und das zu lernen, das hat mir hier sehr geholfen.
Wie ist es denn, Stefan, in diesem Deutschen Bundestag zu stehen? Das ist ja nun wirklich etwas, was die wenigsten Menschen jemals in ihrem Leben erleben dürfen. Dann tritt man da an dieses Rednerpult und man spricht quasi zur Nation. Wie aufgeregt ist man denn da, wenn man das gerade vielleicht auch zum ersten Mal macht?
Ach, man hat es natürlich im Stadtparlament, und das jetzt vergleichen will, schon hunderte Mal geübt. Im Bundestag kommt ein rigides Zeitmanagement dazu. Da hat man eine Redezeit und muss dann halt dann 3 Minuten oder 4 Minuten, muss da seine Botschaft rüberbringen. Es wäre jetzt gelogen, dass ich, wenn ich sagen würde, ich war nicht aufgeregt beim ersten Mal. Und dann habe ich so ein Ritual in der Fraktion eingeführt, habe gesagt, die Kollegen sollen auch bitte, sind ja nicht immer alle da, die sind in den Ausschüssen, arbeiten woanders. Habe ich gesagt, nicht meinetwegen, aber wegen der anderen habe ich gesagt, pass mal auf, wir gehen alle mal hin, wenn, oder möglichst alle. Und dann hilft einem so eine Fraktion. Die erste Pause, die man macht, wird sofort frenetisch auf den Tisch geklopft, obwohl es vielleicht gar nicht so doll war. Aber also das hilft einem natürlich, wenn man auch eine Resonanz verspürt. Ja, ich bin bis heute eigentlich, wenn ich sagen will, was fehlt mir am meisten an der Politik, würde ich sagen, eine gute parlamentarische Debatte.
Ja.
Das finde ich so ein Schlagabtausch.
Findet die im Unternehmen nicht statt? Also natürlich keine parlamentarische, aber in Meetings findet da ein ähnlicher Schlagabtausch statt? Oder ist da das Thema vorgesetzter Mitarbeiter dann doch beherrschend?
Ja, ist ein anderer Stil. Also ich glaube auch, das Konfrontative ist zumindest hier nicht Teil der Unternehmenskultur. Das muss man eher hier sogar lernen, dass man auch mal Dinge sagt, die dem anderen nicht gefallen. Wir haben schon so ein, wir arbeiten doch alle am gleichen Projekt. Ja, aber wir brauchen natürlich unterschiedliche Sichtweisen auf den gleichen Sachverhalt. Wir können nicht die Welt von einem Ort in Nordhessen aus beglücken, sondern wir brauchen die Perspektive von Menschen überall auf der Welt. Das können wir auch von der Politik lernen. Also diese Vielfalt von Perspektiven. Also es ist schon anders. Und natürlich spielt hier Hierarchie auch eine ganz andere Rolle. In der Demokratie hat jeder eine Stimme, das ist gut so. Egal welche Motive oder welche Berechtigung für seine Begründung oder so. Jeder hat eine Stimme und ist gleich viel wert. Und das ist ja eine tolle Errungenschaft.
Ist die Kommunikationskultur in Unternehmen einfacher als in der Politik?
Ich glaube, sie kann leichter eingeübt werden, weil sie immer ähnlich ist. Mhm. wenn ich jetzt in den Ortsverband komme und dann sage ich, was wir alles richtig gemacht hätten angeblich oder so, dann kommt der Herr X und sagt so ein Schwachsinn und so weiter. Dann kommen auch sehr raue Töne. Dann ist man beim Unternehmerverband, bei der Gewerkschaft. Man hat immer ein anderes. Also es ist wie so ein Wetter, was permanent sich ändert. Und im Unternehmen ist eher so ein wohltemperierter Gleichklang. Da gibt es auch Macht. Fragen und Durchsetzungsstärke. Aber sagen wir mal, die Art, wie man miteinander spricht,
ja,
die ist in einer, das sind die Leitplanken enger aneinander als in der Politik.
Jetzt würde ich mich gerne mal in eine ganz andere Sphäre bewegen, und zwar in die Familie. Du bist ja sowohl in der Politik gewesen, als auch jetzt im Unternehmen mit viel, viel Bedeutung ausgestattet. So, und jetzt kommt also der Vorstandsvorsitzende oder der parlamentarische Geschäftsführer am Wochenende nach Hause, weil du musst ja schon sehr, sehr lange eine Wochenendbeziehung führen. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt nicht die Klaköre der Familie Spalier stehen, wenn der Stefan nach Hause kommt und deine Worte die gleiche Bedeutung haben wie vielleicht im beruflichen Umfeld. Also wie managt man das von seinem Selbstverständnis? Ist das so einfach?
Erstmal erdet es einen, ja. Und man ist ja schön, wenn man dann keine Ahnung, dass die Pokémon-Karte geknickt ist und der Sohn traurig oder er im Tennis verloren hat oder die Tochter einem erzählt, was für wichtige Pflegeprodukte sie jetzt braucht oder keine Ahnung. Es ist einfach die Vielfalt der Familie und die Unmittelbarkeit, wie man miteinander redet, das ist eigentlich auch was Schönes. Aber natürlich, ich krieg dann viele Hinweise, was jetzt zu tun ist. Und manchmal denke ich dann auch, boah, wisst ihr eigentlich, was ich jetzt sozusagen, wie müde ich jetzt bin oder was ich schon alles gemacht habe?
Und dann feiert dich keiner zu Hause.
Ja, und zu Recht, weil die anderen haben ja auch was gemacht. Also meine Frau hat ja dann auch schon was gemacht.
Ja,
und
ja, ja.
Im Zweifel hat die sozusagen nicht so viel Applaus aus der Kurve gekriegt oder so.
Ja, klar. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Also jeder bewegt sich ja dann doch größtenteils über Tage teilweise in seinem eigenen Mikrokosmos. Mhm. Und man kommt dann nach Hause und man denkt sich, warum sieht das denn keiner? Also ja, ne, man ja selber sieht es und die anderen sehen es irgendwie überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch in Beziehungen und im Management zwischen Job und Familie ist das eigentlich das Schwerste, das in so ein Gleichgewicht zu bringen.
Ihr habt ja zu Hause irgendwann mal angefangen mit dem Modell Wochenendbeziehung. Es war ja nicht immer so. Und als ihr angefangen habt, gab es da so ein bisschen Reibung, dass ihr erstmal euch so ein bisschen eingrooven musstest auf diese Art des Lebens?
Ja, ist bei mir jetzt schon, ich bin schon seit 2004 verheiratet. Und
immer noch auch, ne?
Ja, ja, absolut. Es war auch übrigens ein Thema in der Politik, dass um mich rum dieses Lebensmodell nicht kulturprägend war, jetzt um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also wir haben uns schon kennengelernt und da war ich auch schon, habe ich in Karlsruhe am Verfassungsgericht gearbeitet, unter der Woche als Hiwi. Und also meine Frau kannte mich von Anfang an so, aber es ist schon immer wieder ein Thema, das für mich irgendwie, weil ich auch ein neugieriger Mensch bin, ich bin noch Rotkreuz-Vorsitzender in meiner Heimatstadt. Und dann sagt meine Frau manchmal, du, was willst du eigentlich noch alles machen? Mhm. Können wir uns jetzt nicht mehr auf zwei, drei Wesentliche, und da ist natürlich das Wesentliche, die Familie konzentrieren. Und das ist immer mal wieder ein Thema zwischen uns, ja. Also ich finde irgendwie, ich liebe meine Familie, aber ich finde halt auch Sachen außerhalb immer wieder spannend. Und auch die Frage, ich koche gern, ja, das ist so mein großes Hobby. Dann sag ich, dann laden wir doch Leute ein und so. Und dann sagt meine Frau, ja, wir müssen jetzt erstmal irgendwie den Dachboden aufräumen oder irgendwie so. Irgendwie ja. So, und also das sind Themen, und ich will jetzt aber nicht meine Frau irgendwie da in, also ich will, deren Interessen sind völlig legitime Interessen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie so.
Habt ihr getrennte Hobbys entwickelt? Dass ihr, dass jetzt deine Frau muss ja auch, hat ja sicherlich auch Leidenschaften.
Die lässt sich gerne gut bekochen.
Also,
was,
habt ihr? Also kochen, sie macht die Desserts, das ist irgendwie so eher, ich mache mehr so die Hauptspeisen. Ich bin jetzt froh, dass wir alle Tennis spielen. Am Anfang ist das Projekt in der Frühphase.
Du bist ein relativ guter Tennisspieler, ne?
Och, ja, also ich spiele es schon lang. Und dadurch, dass ich jetzt wieder fitter werde, profitiere ich sozusagen bei mittlerem Talent, bei Altersgleichen von gewissen, habe es schon länger gemacht und habe vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Ausdauer.
Das ist also, wie beim Dirk im Fußball.
Ja, ja. ja. Nee, ich habe meiner Frau versucht, Tennis beizubringen. Und
oh, das ist aber eine ganz schlechte Kombination.
Es war der falsche Prozess, den ich da aufgesetzt habe. Da habe ich dann irgendwann mal hopp gesagt, weil ich irgendwie dachte, warum sieht die nicht, dass der Ball kürzer kommt und rennt nicht jetzt schon los? Und
kam nicht so gut an.
Das hat dann einige Jahre Pause im Tennisspiel meiner Frau bewirkt, aber jetzt spielen wir gemeinsam und auch Familiendoppel und es macht Spaß.
Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, was passiert, weil das ist ja eine Dauerfernbeziehung, wenn es mal vorbei ist, also wenn ihr zusammen wohnt, das ist ja dann was ganz Neues, was ihr gar nicht kennt, wird das funktionieren?
Also ich bin Optimist und habe auch keinen Anlass zu glauben, dass das nicht so ist, aber ja.
Muss auch wieder trainiert werden wahrscheinlich.
Muss auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt mal, es gibt ja Menschen, die die haben einen Friseursalon und arbeiten den ganzen Tag zusammen, abends essen zusammen, Abendessen und dann fahren sie zusammen in Urlaub und Wochenende ist gemacht. Das ist jetzt nicht unser Lebensmodell. Ich bin aber natürlich dann doch auch mehr Nächte zu Hause, als ich weg bin, wenn ich das so ehrlich aufaddiere. Und ja, aber wahrscheinlich muss das, also so bei Loriot, Papa Antiportas, der große Schock nach der Pensionierung. In unserer Lebensphase kennen den Film ja die meisten. Der Herr Lohse, ich kaufe hier ein mit Paletten voll Senf. Ich hoffe nicht, dass ich diese Lebensferne vom Herrn Lohse irgendwann mal entwickelt habe. Ja, aber ich glaube schon, ja, das muss wieder trainiert oder muss wieder eingeübt werden.
Gab es denn Zeiten, in denen auch Kritik von den Kindern kam? Also auch Vorwürfe? So nach dem Motto, Papa, warum warst du da nicht dabei? Warum hast du das wieder verpasst? Warum hast du das nicht gesehen?
Das ist manchmal fast eher das, was ich glaube zu hören. Also sie sagen natürlich, ach, wann kommst du denn wieder? Ach so,
erst das interpretierst du dann als...
Und dann höre ich so ein bisschen den Vorwurf irgendwie mit. Ich glaube schon, aber das müssen auch andere beurteilen, dass dann, ich war jetzt mit meinem Sohn bei den Olympischen Spielen und dass dann, wenn ich zu Hause bin, ich schon auch ein großer Familienmensch bin.
Wie alt sind deine Kinder?
Die sind jetzt, sie würden wahrscheinlich sagen 14 und 10, weil sie bald Geburtstag haben, aber sie sind 13 und 9.
Also ich darf mal ein Geheimnis verraten. Bei meinen Kindern kippte das irgendwann. Die haben auch immer ganz begeistert gefragt, Papa, bist du zu Hause?
Ja.
Und ich war ganz stolz, habe gedacht, die wollen, dass ich zu Hause bin. Aber nein, das Gegenteil war der Fall. Die wollten sich absichern, dass die Bude sturmfrei ist.
Der Alte ist weg, geil. Gut, ja. Ladet die Leute ein.
Also das kippt, genießt die Zeit, solange du noch in die Richtung gefragt wirst.
Absolut, ja. Also nee, ich kenne das auch von meiner Mutter, die war so Simultan-Dolmetscherin und war auch viel in der Welt unterwegs und hat auch dann viel zu erzählen gehabt. Natürlich habe ich ihr auch manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht, wie du bist jetzt schon wieder weg und so. Aber im Nachhinein habe ich auch viel profitiert davon. Ich bin eigentlich für so ein Konzept, sehr gute Bindungen brauchen auch ein bisschen Freiheit.
Gehe ich mit?
Ja.
Gehe ich mit.
Ja.
Finde ich auch tatsächlich wichtig.
Ja, Verantwortung füreinander, es klingt jetzt so einfach, ist ja auch was Schönes.
Ja.
Aber halt nicht in jedem einzelnen Moment.
Ja.
aber auf Dauer halt schon.
Ja. Ja.
Jetzt arbeitest du in einem Familienunternehmen, ja, das aber durchaus natürlich Strukturen hat, wie Aktiengesellschaften, große, aber doch irgendwie vielleicht ein bisschen anders ist. Inwieweit bist du Herr deines Terminkalenders in so einem Unternehmen?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also ich spreche ja hier jetzt nicht für das Unternehmen oder so, sondern für meine Erfahrungen im Unternehmen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich so Pilot meines eigenen Berufslebens hier sein kann, dass man mich auch Dinge entwickeln lässt, dass es vielleicht auch Freiheiten gibt, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen oder so. Natürlich stecken wir alle in dem Korsett von Entscheidungsfindungsprozessen und wenn ich wirklich frage, welcher Teil meiner Arbeit an einem Tag ist frei beeinflussbar, dann ist der wahrscheinlich extrem gering. Aber wenn ich jetzt sage, welche Projekte will ich so in den nächsten 3 Jahren angehen, dann bin ich vielleicht ein bisschen so wie so ein großer Tanker und muss dann frühzeitig anfangen, so ein bisschen umzulenken.
Mhm.
Aber wenn ich dann nach einem Jahr oder nach 6 Monaten zurückgucke und sage, was ist jetzt passiert und was habe ich auch beeinflussen können, was ist anders geworden, das ist natürlich dann schon sichtbar und das, da zieht man auch, also ziehe ich große Befriedigung auch draus.
Ich würde jetzt gerne nochmal ins Unternehmen gehen, in Personalarbeit heute, in Entscheidungsverantwortung. Es gibt da ja so diesen Satz, Betriebsrat und Arbeitgeberseite arbeiten zum Wohl des Betriebes zusammen. Das steht über allem erstmal, steht auch so im Gesetz. Und dann haben wir häufig, wenn wir so einfach uns die Zeitung angucken, manchmal das Gefühl, da rappelt's mächtig, wenn man mal nach anderen Unternehmen schaut. Wie ist denn dein Empfinden, wie muss Personalarbeit und wie muss die sogenannte auch gesetzlich vorgegebene vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmen funktionieren? Was kann man dafür tun?
Also ich würde den Satz ja erstmal voll unterschreiben. Ich bin ein Anhänger der Mitbestimmung und auch der Sozialpartnerschaft. Ich finde, wenn sie gut funktioniert, macht sie das Unternehmen von zwei Seiten besser. Einmal aus der Führung heraus und einmal aus der Arbeitnehmerinnenperspektive. Deswegen, das kann ich vielleicht auch sagen, weil ich hier mit der IGBCE, also der Chemiegewerkschaft und dann auch mit der IG Metall, sagen wir mal, zwei verantwortungsbewusste Gewerkschaften und Betriebsräte gegenüber habe, die auch das Wohl des Unternehmens fest im Blick haben. Also sind ja häufig hier noch so aus dieser Schule von früher, der Schornstein muss rauchen, das ist heute nicht mehr das richtige Bild, damit die Lohntüte voll ist. Wie gesagt, das wirkt wie ein Zitat aus einer anderen Zeit. Heute müsste man das anders sagen. Aber deswegen glaube ich, auch da gilt, Vertrauen ist wichtig. Weil man sieht sich natürlich immer mehrfach in solchen Rollen. Und wir haben, das würde ich zu deinem Satz ergänzen, wir tragen zum Wohl des Unternehmens bei, aber aus unterschiedlichen Rollen heraus. Und dabei können wir nicht Freunde sein, weil wir erzielen gute, friedensstiftende Kompromisse zwischen unterschiedlichen Belangen. Manchmal haben wir die gleichen Interessen, aber manchmal haben wir auch gegensätzliche Interessen. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich ist gute Mitbestimmung ein Vorbild für die Politik. Man sieht sich wieder, man muss auch mal einen Kompromiss schließen. In der Politik wird heute immer gesagt, alles ist fauler Kompromiss und wer hat gewonnen und wer hat verloren. Aber eine gute Lösung ist ja nicht, einer setzt sich zu 100% durch und der andere liegt am Boden und weint, sondern eine gute Lösung entsteht ja auch dann, wenn beide sagen, ja, es hätte noch ein bisschen besser sein können, aber mit der Sache kann ich jetzt irgendwie gut leben und arbeiten. Und das ist ja, um nach vorne gucken zu können, dann oft eigentlich besser, als wenn wie bei so einem Duell der eine am Boden liegt und der andere einen rauchenden Colt hat.
Ja, man hat ja in diesen Zeiten auch das Gefühl, Kompromisse werden ja gar nicht mehr geschlossen. Ne? Also es ist irgendwie, du bist an dem einen Ende oder du bist an dem anderen Ende. Und
dazwischen oder man hat das Gefühl, dass zu viele Kompromisse geschlossen werden.
Oder so, das ist wieder also das andere
Politik
Extrem.
Die Politik wird häufig meiner Meinung nach im Moment von der Öffentlichkeit wahrgenommen, in der Form, dass man sagt, naja, wir haben Koalitionen mit zwei oder drei Parteien und am Ende kann keiner das durchsetzen, was er vor der Wahl versprochen hat. Aber ich denke, das ist einfach systemimmanent. Das kann ja nicht funktionieren. Aber ich habe das Gefühl, der ein oder andere Wähler ist enttäuscht. Der sagt dann, ich habe die Partei XY gewählt. Ich habe die deshalb gewählt, weil das passieren sollte. Jetzt sind die in der Regierung und es passiert was ganz anderes. Und ich glaube, dass die Parteien, und das gilt wahrscheinlich im Unternehmen genauso, versuchen müssen, das etwas besser zu vermitteln, dass eben der Kompromiss ein hohes Gut ist.
Ja, und in der Politik ist natürlich eine Entwicklung, dass ich bin Anhänger jetzt auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sage, ja, das Informationen müssen gut aufgearbeitet werden. Aber natürlich erleben wir so eine Rhetorik, die in Wahlkampfzeiten immer schärfer und immer spitzer werden muss, auch ein bisschen metallischer im Klang. Und dann muss ich sagen, mit mir wird bla 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 passieren. Und dann kann ich gar nicht in einem demokratischen, auf Kompromissfindungen angelegten System natürlich mich völlig durchsetzen. Mhm. Also ich schüre auf der einen Seite in einer modernen medialen Welt mit Social Media und so weiter, die auch natürlich nur die schärfste Formulierung nach oben spült, schüre ich immer höhere Erwartungen, denen ich dann in der Abarbeitung später nicht gerecht werden kann. Deswegen ist aber nicht der Kompromiss schlecht, sondern deswegen müssen wir vielleicht auch wieder zu einer anderen politischen Sprache finden, die sagt, Also, wir sind ja kein politischer Podcast, wir müssten eigentlich in unserem Land mehr das und das tun und dafür werben, dass es eine unbequeme Botschaft ist und vielleicht auch ein bisschen mehr für Gemeinsamkeiten werben und nicht so sehr so auf diese totale Polarisierung aus sein.
Jetzt im Unternehmen ist es ja so, dass es ersessene Rechte gibt, einfach durch Betriebszugehörigkeit, durch die Anwendung des Tarifvertrages, wo man dann eigentlich sagen muss, Mensch, inwieweit ist dann die Kompromissfähigkeit noch gegeben, wenn ich eben Rechte erworben habe? Also wie kommt man mit der Geschichte weiter? Weil in der Politik muss ja jeder irgendwie wieder gewählt werden. Also da kann man nicht sagen, es war immer so und deswegen lassen wir das auch so, wie es ist. Aber im Arbeitsleben könnte das anders sein. Wie ist es im Arbeitsleben?
Na, auf der anderen Seite kann ich mich mit dem Wettbewerb vergleichen. Ich kann gucken, ist das erfolgreich gewesen? Haben wir Patente angemeldet, neue Innovationen auf den Markt gebracht? Also da ist schon auch die Wahrheit irgendwann auch auf dem Platz. Und ich kann versuchen, irgendwelche Geschichten weiter zu erzählen. Aber irgendwann muss ich zur Kenntnis nehmen, war das ein Erfolg oder war das kein Erfolg? Und deswegen, das habe ich auch früher unterschätzt, wie schwer es ist, Großorganisationen zu verändern. Und wie lang das braucht. Und auch da gilt, was ich vorhin gesagt habe, ich muss immer erklären, warum ich es mache. Ich darf nicht sagen, wir müssen nächstes Jahr 7% mehr verdienen und alle müssen deswegen nach links oder nach rechts. Sondern ich muss sagen, warum ist das wichtig? Ich stehe im internationalen Wettbewerb. Wenn ich Arbeitsplätze in Deutschland erhalten will, wenn ich investieren will, dann brauche ich die Mindestprofitabilität von. Und wenn ich Geld in Forschung und Entwicklung stecken will, wenn ich tolle neue Produkte entwickeln will, dann brauche ich dieses Geld dafür. Und ich muss erklären, warum ich es mache. Und nicht nur befehlen, dass es so sein soll.
Jetzt gibt es hier ja noch die Besonderheit, dass es ein Unternehmen ist, was im nordhessischen Raum den Hauptsitz hat. Und viele Menschen arbeiten hier. Wie viel sind das, die in und um Melsungen arbeiten?
Wir sind ja weltweit so 64.000. Hier sind wir so um die 7.500.
Wie viele Einwohner hat Melsungen?
15.000 in etwa.
Also
müsste ich vielleicht noch genauer wissen, aber so von der Größenordnung. Ja, die wohnen, Einzugsgebiete sind ein bisschen auch hier. Ja, das ist auch
ist das Chance oder ist das eher Last, dass man so regional hier tätig ist?
Ich finde, es ist eine Chance. Aus vielerlei Gründen. Es gibt eine echte Identifikation, wenn ich hier sage, ich bin ein schlaues Mädchen, ein schlauer Junge, finde es ganz schön hier und spiele Handball irgendwo. Wo will ich, was ist eigentlich so der beste Arbeitgeber? Dann ist Braun schon eine Adresse. Wenn ich jetzt im Rhein-Main-Gebiet wohnen würde, dann könnte ich vielleicht zu 20 Unternehmen gehen. Also für uns als Arbeitgeber ist es eine Chance. Ich finde auch die Gegend hier wirklich sehr lebenswert und liebenswert. Hat hohe Lebensqualität. Ich kriege natürlich auch was fürs Geld, wenn ich ein Haus kaufe oder so. Also da würde ich schon sagen, manchmal ist das nicht jedem, der zu uns kommen soll, will, gewonnen werden soll, will, sofort klar. Es ist manchmal auch ein bisschen lieber auf den zweiten Blick.
Du bist jobbedingt natürlich nicht nur hier in Melsungen tätig oder nur anwesend in Melsungen. Jetzt aber dein Tipp auch für andere deiner Altersgruppe, die jetzt eine Fernbeziehung führen müssen, weil sie sich vielleicht jobmäßig verändern wollen oder müssen. Empfiehlst du, dich in das Leben der Region zu integrieren während der Woche oder empfiehlst du eher, konzentrier dich voll auf deinen Job, warte auf Freitag, dass du wieder nach Hause kommst und dann bist du dort eben sozial integriert, sozial tätig?
Das ist jetzt eine sehr persönliche Antwort. Ich könnte nicht in so eine, sagen wir mal, Legebatterie gesetzt werden, so nachdem du jetzt abends ist wieder Freilauf oder am Wochenende und unter der Woche legst du so viel Eier und arbeitest rund um die Uhr. Sondern ich will natürlich, aber das ist auch mein Menschenbild, ich will wissen, was die Menschen bewegt, warum sie so sind, was hier wichtig ist. Ich bin auch ein politischer Mensch, ich will wissen, was hier vorgeht, wie die Leute ticken.
Hast du die Zeit dafür, um so nah dran zu sein an den Menschen hier?
Finde ich schon, weil man hat ja, wenn man dann, sagen wir mal, die zwei, ich bin auch viel in der Welt unterwegs, aber wenn man dann im Schnitt vielleicht drei Abende hier ist, dann geht man mal zum Handball oder man kocht mal für Leute oder man geht mal ins Theater oder macht bei einem Verein mit hier, spiele hier Tennis auch und dann lerne ich die Leute kennen. wenn ich jetzt nach Hause käme an dem Abend, dann würde ich vielleicht mit meiner Tochter Mathe üben, was dann meine Frau macht und ich am Wochenende. Also ich finde, man hat ja in solchen Situationen sogar eigentlich manchmal ein bisschen mehr Zeit für Dinge außerhalb von Familie und Beruf.
Aber die Abende können doch auch vielleicht dann einsamer sein, weil man will vielleicht mal ins Restaurant gehen, zu Hause würde man das mit der Frau tun.
Ja.
Hier ist es vielleicht etwas schwerer, dann jemanden zu finden, der mit einem ins Restaurant geht. Oder hat man da einen Freundeskreis sich auch aufbauen können hier oder einen Kollegenkreis, mit dem man sowas dann macht?
Ja, ich koche gern und ich lade auch mal gern Leute ein. Ich habe hier ein offenes Haus, auch Kumpels kommen mal vorbei.
Was kosten am liebsten oder was kannst du am besten kochen?
Ich koche eigentlich am liebsten so langwierige Schmorgerichte.
So. Schön im Smoker so.
Eigentlich so Soßen mit also Wild, ein Rehgulasch oder so Sachen, weil ich dabei gut abschalten kann. Also ich bin, ich habe, meine Mutter hat mal gesagt, sie will nie wieder einen Ruppert, der so gar nichts am Herd kann. Damit meinte sie ihren Mann und hat mich dann mit 9 zum Kochkurs geschickt.
Ehrlich?
Und dann...
Ist ja schon, also jetzt verstehe ich auch, warum das in der Grundschule ein bisschen schwierig war, weil das ist ein bisschen nerdig, dass der Klassenkamerad den Kochkurs schon hinter sich
hat. Ja, damals war das irgendwie nicht so in, aber irgendwann habe ich gedacht, ach, da machst du ja Leuten eine Freude mit, wenn du was Schönes kochst, was Gutes auf den Tisch stellst und dann trinkst du ein Glas Wein dazu, dann wird der Abend gut und das mache ich hier mit Leuten, die ich interessant finde auch.
Jetzt kannst du ja nicht alle deine 64.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekochen, für die du verantwortlich bist. Aber man begegnet natürlich dem einen oder anderen. Was ist so ein Ding, ein Lob, ein Statement, was du gerne hörst? Also was freut dich, wenn du Menschen aus deinem Unternehmen begegnest? Was hörst du am liebsten von denen?
Also was mir wichtig ist, der ist verlässlich und fair.
Ich denke, das war wirklich ein Statement, was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, um sich in seiner Rolle wohlzufühlen, wenn man was macht, dass man das Gefühl hat, die andere Seite nimmt einen als fair und verlässlich wahr. Das ist ein hoher moralischer Anspruch, aber ich glaube, das befriedigt dann auch, wenn man das gegengespiegelt bekommt. Wir haben
was nicht heißt, dass man dann immer so entscheidet, wie es der andere will. Das geht,
geht nicht.
Sondern fair heißt nur, man hat gehört, gewogen und entschieden.
Wir haben einiges erfahren heute von Stefan Ruppert und ich fasse mal so weit zusammen, was mir so hängen geblieben ist. Stefan hat gesagt, man sollte Menschen mögen, um Verantwortung zu tragen. Es hilft ganz einfach, um auch die Akzeptanz zu finden. Dann hat er gesagt, Unterschied in der Motivation liegt daran, dass die Menschen das Gefühl bekommen, an der richtigen Sache zu arbeiten. Das ist die Motivation und nicht irgendwelche, Empfehlungen, Anempfehlungen. Und dann hat er noch einen Satz gesagt, den ich mir ganz deutlich hinter die Ohren schreibe, sehr gute Bindungen brauchen Freiheit.
So, das können wir alles so stehen lassen und darüber hinaus. Und selten war das so angebracht wie heute, denn wir sitzen hier in einem wunderschönen Raum, leicht erhöht und gucken in die nordhessischen Wälder. Dann wird es jetzt, glaube ich, zum einen Zeit für Dirks ganz persönliches Lieblingsinstrument, das Jagdhorn. Und ihr da draußen wisst es vielleicht schon, das ist die Einleitung für unser Legendenmotto. Und da sind wir jetzt mal sehr gespannt, was Stefan Ruppert euch heute mitgebracht hat, was er euch noch mit auf den Weg geben möchte.
Ja, als ich das mal gefragt wurde, habe ich gesagt, vertraue den Menschen, sie werden es dir danken.
Das ist ein schönes Zitat, oder? Glaube ich, das nehmen wir genauso mit, auch aus der heutigen Folge der Halbzeitlegenden. Ihr könnt uns natürlich folgen. Wir sind in den sozialen Netzwerken. Wir sind bei Facebook, bei LinkedIn, wir sind bei Instagram. Ihr könnt auch unseren WhatsApp-Kanal abonnieren. Lasst uns gerne eine Bewertung da und das Abo für diesen Podcast, denn es ist ja noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, lieber Dirk, nächste Woche geht es dann schon weiter.
Es wird auch nächste Woche wieder legendär. Halbzeit legendär.
Bis dahin und dir, lieber Stefan, alles Gute. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank auf meiner Seite.
Ciao.